Hallo, ich bin Tobi vom 96-Podcast Vorwärts nach weit. Am 23. Februar sind Bundestagswahlen. Das Wahlrecht ist ein hohes Gut in unserer Demokratie. Dadurch können wir direkt Einfluss nehmen auf die Politik in unserem Land. Außerdem garantiert uns unsere Demokratie Grundrechte wie die Meinungsfreiheit, die Pressefreiheit. Sie sorgt dafür, dass wir demonstrieren dürfen. Sie steht für Gleichheit und Rechtsstaatlichkeit. All das geht es zu bewahren und zu beschützen. Deshalb, gib der Demokratie deine Stimme. Geh wählen.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Bleu Blanc Rugby, dem deutschsprachigen Podcast über französischen Vereinsrugby. Und wir haben sehr schön Vereinsrugby gehabt. Top 14, Auftakt der Rückrunde mit wilden Ergebnissen der ein oder anderen knappen Entscheidung, dem einen oder anderen knappen Sieg, der sich eigentlich wie eine Niederlage fühlt, aber dazu später mehr. Oskar, erstmal schöne Grüße nach Clermont. Ihr hattet ein ganz besonderes Spiel am Wochenende, denn ich weiß ehrlich gesagt nicht, wie lange es her ist und ob es überhaupt schon mal vorgekommen ist, dass Vereine mit deutschen Spielen überhaupt aufeinander getroffen sind in der ersten Liga.
Ja, besonderes Spiel, besondere Anreise und sicherlich auch ein besonderes Ergebnis. Ich war ja leider nicht von der Partie, aber gut. Immerhin waren zwei Deutsche in den Kadern, wenn man so will. Erik hat ja gespielt. Wann hat leider nicht so viel gebracht. Sicherlich das schicksalhafteste Spiel an diesem Wochenende. Für Wann, ja, vielleicht sogar schon der Punkt, wo man sagt, jetzt wird es langsam eng. Und für uns war es die Chance, diesen Fehler in Montpellier auszugleichen. Ich freue mich, drüber zu reden. Schöne Grüße auch, ja, zurück zu dir nach Berlin, nur für euch Zuhörende. Leider können wir uns heute irgendwie dank technischen Problemen nicht ordentlich erkennen. Dementsprechend seht es uns nach, wenn es zu Kommunikationsproblemen kommen könnte. Hat leider nicht so ganz funktioniert mit Google Meet, wie wir es sonst gewohnt sind.
Ja, passiert. Ich meine, technische Probleme kann es immer geben. Und davon können der ein oder andere Spieler was reden. Vielleicht angefangen bei technischen Problemen. Es gibt Regeländerungen, ja, in der Top 14 und Pro D2. Die Ligue Nationale de Rugby hat die offiziellen Regeländerungen von World Rugby übernommen. Oder die beschlossenen, also die 30 Sekunden für Einwürfe, das Zeitlimit. Die Einwürfe, die nicht gerade eingeworfen werden, aber nicht contestet werden, nicht bestraft werden, und der bessere Schutz von Neunern an Rucks und am Gedränge. Man wollte da die internationalen Spieler nicht unvorbereitet in die Six Nations gehen lassen. Die anderen Ligen haben diese Regeln ja schon eingeführt.
Genau, die, ja, gerade im Super Rugby waren es ja die ersten, die es eingeführt haben, also Super Rugby Pacific, wie der Name ja aktuell zu sein scheint, und deswegen auch diese Woche bei uns im Training ein Top-14-Schiedsrichter, der die Regeln vorgestellt hat. Ich meine, sie sind schon interessant, weil gerade mit diesem, was heißt das, Beschützen der Neuen, das heißt vor allen Dingen, dass all das, was man die letzten Monate möglicherweise gesehen hat, dieses Schlagen auf die Arme der Neuen, irgendwie die Hand nochmal rausziehen, den Ball berühren etc., von nun an nicht mehr geht. Das heißt, du kannst sozusagen weder im Gedränge beziehungsweise im Maul noch am Ruck den letzten Spieler, der den Ball spielt, berühren oder verteidigen, sondern der muss eben den Ball ja frei spielen dürfen. Was so ein bisschen ja so eine Dupont-Regel wahrscheinlich auch ist für den einen oder anderen, weil der es natürlich jetzt um einiges leichter haben wird. Ja, und diese Taktik, diese immer auf die Neuner zu gehen, die Rucks langsam zu machen, nun eben nicht mehr angewendet werden kann und konsequent gepfiffen wird, das ist sicherlich so die wichtigste Regeländerung. Und das Zweite ist sicherlich mit den Gassen, die du jetzt praktisch schräg einwerfen kannst. Und solange keiner auf die Gegenseite springt, ist das vollkommen egal und der Spielfluss geht eben weiter. Warum ist das cool? Das ist sicherlich interessanter, weil wir nun Teams, die maulstark sind, eben nicht mehr nur noch, ja, man kann nicht mehr unten stehen bleiben, die ganze Zeit warten darauf, dass sie mit dem Ball runterkommen, sondern jetzt muss man eben in der Luft verteidigen, was dazu führen wird, dass wir, glaube ich, als mauldominantes Team einige Vorteile haben werden, weil Teams eben gegen uns springen müssen, und dann dieses von der Luft auf den Boden Maul zu verteidigen, ist eben nochmal schwieriger, als wenn man unten einfach nur wartet. Das heißt, Ich glaube, wir, aber auch die Fans werden an diesen Regeländerungen Spaß haben. Wenn nicht zugleich vielleicht noch zu bemerken gilt, dass einfach diese laufenden Regeländerungen so für diesen Zuschauer, ja, der ab und zu mal schaut, doch vielleicht ein bisschen nervig sind und da ein bisschen überfordernd sind. Ich weiß nicht, wie du das siehst, Marc, aber wir haben ja schon mal drüber geredet. Ne?
Oh, ich glaube, nicht nur für die nicht ganz regelmäßig schauenden Fans. Ich muss ganz offen sagen, dass ich auch nicht mehr durchblicke, immer bei allen Regeländerungen, bei allen Regeln. Ich finde es echt viel.
Was soll ich dir erklären, Marc? Wo brauchst du noch ein bisschen Unterstützung?
Eigentlich bei allem. Es hat auch echt lange gedauert, bis ich mich an das 50-22 gewöhnt habe. Mhm. Muss ich sagen. Ich sag nicht, dass es eine schlechte Regel ist, aber es hat echt lange gedauert, bis es in meinem Kopf angekommen ist, dass da was anders ist. Also ich würde mich einfach ganz gerne irgendwann mal an was gewöhnen. Das ist einfach das, wo man einfach mal sagt, okay, ich würde mir wünschen, dass man mal einen Strich macht und jetzt sagt, okay. Vor allem, das Problem ist ja auch, dass die Regeln auch nicht konsequent gepfiffen werden. Wir kommen sicherlich noch zu der einen oder anderen Situation, aber allein dieses Thema, ne, wann ist es eine gelbe oder eine rote Karte bei Kopfkontakt? Die Regeln, dass sie immer noch angepasst werden und dann nicht einheitlich gepfiffen, finde ich echt verwirrend. Also, dass da die ein oder andere Situation vom Wochenende, wo du denkst, wie war das keine rote Karte? Warum war das jetzt gelb oder warum ist das rot, wenn das auf den anderen Plätzen gelb war? Ja, finde ich ein bisschen. Aber gut, nochmal ein anderes Thema sicherlich.
Aber anderes Thema, aber ich glaube, warum es sicherlich gilt, auch für uns Spieler, man muss sich immer weiter etablieren oder weiterentwickeln, regeltechnisch. Alleine schon, das ist jetzt schon ein paar Jahre her, bestimmt 5, 6, aber es gab ja mal eine Zeit, da durftest du auf dem Boden 2 Bewegungen machen. Wozu hat das geführt? Du bist getackelt worden, du hast dich gerollt und dann den Ball platziert. Du hast also praktisch immer 1 Meter mehr gewonnen. Und wir haben das in Deutschland auch übernommen, wir haben dann auch so trainiert. Und dann gab es diese Regel nicht mehr. Das heißt, du durftest auf dem Boden, was musstest du sofort den Ball nach hinten platzieren. Ne? Und das sind so kleine Details, aber die führen halt immer dazu, dass sich das Spielerlebnis für Zuschauer und Spieler ändert. Anderes Beispiel. Früher war das so, wenn jemand gekickt hat aus deiner Mannschaft und du warst vor dem Kicker, musstest du so lange warten, bis der Kickende dich eingeholt hat, du wieder onside warst und durftest dann mitsprinten. Das hat dazu geführt, Stürmer, ein bisschen erschöpft vielleicht, dass der Gegner, der Mitspieler hat gekickt, du bist einfach stehen geblieben. Heutzutage darf man nicht mehr stehen bleiben, das ist ein Penalty wegen Abseits. Heutzutage musst du sozusagen zumindest leicht dich zurückbewegen, leicht zurückjoggen. Und sobald du das eben nicht machst, gibst du sofort den Penalty. Das heißt, du musst langsam zurückjoggen, rechts und links gucken und sobald du sozusagen den Winger siehst, der dich einholt, bumm, umdrehen und anfangen zu sprinten. Und ich glaube, dass da einfach viele bei auch so minimalen Änderungen gar nicht hinterherkommen. Und ich würde mich freuen, wenn man irgendwann mal auf einen gemeinsamen Nenner kommt, wie wir Rugby spielen wollen. Und dann bleibt es doch einfach mal so.
Ja, bin ich ganz dabei. Ähnliches Thema, dass wir uns vielleicht auch mal darauf einigen, wen wir Rugby spielen lassen wollen. Wir hatten diese Unterhaltung ja auch schon vor ein paar Wochen, als das Urteil verkündet wurde, gegen eine Gruppe von Spielern von einem Fall aus Bordeaux 2019.
Grenoble, oder?
Grenoble, genau, die Spieler waren damals alle bei Grenoble, ging um ein Auswärtsspiel in Bordeaux. Die Spieler sind nicht mehr alle bei Grenoble, oder nur noch einer ist da. 2 in Provence und 2 jetzt dann eben nicht mehr in Oyonnax, die zumindest ihre beiden Spieler gestern freigestellt haben. Chris Farrell und Rory Grice. Rory Grice, der ja wegen der Gruppenvergewaltigung verurteilt wurde, und Chris Farrell wegen unterlassener Hilfeleistung, der laut eigenen Aussagen ja nicht ganz bei Bewusstsein war in diesem Raum. Aber gut, alles schwer nachzuvollziehen in jedem Fall. Nach diesem Urteil dann jetzt auch Oyonnax endlich mit dem, muss man ja fast sagen, mit dem richtigen Schritt.
Überfällig auch.
Ja. In jedem Fall. Stuart Hogg wurde auch verurteilt. Das vielleicht noch am Rande. Spielt ja sein Rugby in Montpellier. Wurde, bin mal gespannt, wie das denn letzten Endes funktioniert. Laut dem Artikel, den ich gelesen habe, zu 1 Jahr Sozialarbeit verurteilt. Ich weiß nicht, wie das abgerechnet wird. Und immerhin 700 Pfund Strafe, weil er die einstweilige Verfügung nicht eingehalten hat. Ja, da wird er sich sicherlich auch sagen, ja.
Donnerwetter.
700 Pfund. Also
fast 1000 Euro.
Ja, keine Ahnung, warum man das nicht ans Gehalt anpassen kann, aber gut. Naja.
Wenn wir schon bei Entlassungen sind, dann kann man sicherlich auch nicht verheimlichen. Kamischa entlassen in Racing, kam ja nach seiner Geburtstagsparty schwer alkoholisiert zum Training. Und jetzt ist Schluss, dass nach ganzen 12 Jahren, ich glaube fast 40 Mal für Frankreich gespielt, ist auch erst 29 Jahre alt, wird dieses Jahr 30, also sicherlich jemand, der noch das ein oder andere Jahr in sich hat, jetzt also entlassen. Und die Teams stehen Schlange, nicht nur Montpellier, wenn man ja zum Beispiel den Medien glauben darf, was natürlich auch nicht immer alles so stimmt, was da so geschrieben steht, dann sind auch Bayonne, Clermont scheint wohl auch dran zu sein, angeblich. Also der ein oder andere Club möchte ich diese Chance nicht entgehen lassen, einen internationalen GIF-Spieler vom Format eines Kamischa ins Team zu holen. Wenig überraschend, wenn man ehrlich ist, oder?
Ja, denke ich auch. Also zumal er ja sicherlich jetzt auch nochmal einige 100.000 Euro günstiger sein dürfte als vorher. Du hast die, meine Montpellier war so ein kleines bisschen mein Witz am Rande. Das wäre das Kaliber an Spieler, das Montpellier sich gönnen würde. Aber ja, die, hast gerade schon gesagt, die drei Vereine, die hier im Raum stehen, Bayonne, Clermont, kann ich mir beide vorstellen. Wann wird in der Liste auch aufgeführt, was ich in der Theorie verstehe? In der Praxis kann ich mir fast nicht vorstellen, dass sich der Verein bei einem fast sicheren Abstieg dieses Gehalt nochmal ins Bein binden möchte. Weil letztendlich, ja, er wird weniger verdienen als vorher, aber günstig wird er trotzdem nicht sein.
Bekommt mehr als 700 Pfund im Monat sicherlich.
Ja. Ja. Von daher, wann würde ich auch so ein kleines bisschen rausstreichen? Clermont, weiß ich ehrlich gesagt nicht. Habe ich die Hakler-Position nicht als Problem gesehen?
Ja, ich muss mich da raushalten, ne? Ich kann nur sagen, was in der
steht. Ja, nee, also ich hab's ja auch gelesen, habe auch diese drei Vereine gelesen. Ich kann es mir fast nicht vorstellen, bliebe Bayonne. Aber gut, am Ende, wer weiß, ist ja auch immer die Frage, welche Vereine überhaupt Kapazitäten haben, noch einen Joueur supplémentaire, einen Zusatzspieler anzumelden oder im Zweifelsfall einen Verletzungsjoker. Ist ja auch so ein bisschen die Frage, das kommt ja dann noch mit rein. Aber müssen wir sicherlich noch gespannt bleiben, wohin es ihn dann zieht oder ob die Pro D2 noch mal ein kleines Stückchen besser wird.
Ja, wir bleiben gespannt. Eins wird sicherlich klar sein, der Mann wird nicht lange ohne Club bleiben. Und im schlimmsten Fall hat er jetzt 6 Monate Zeit, um sich auszuruhen, ein bisschen Urlaub zu machen. Dürfte ja auch eine Abfindung aus Paris bekommen haben. Dementsprechend muss er sich jetzt nicht morgen bei France Travail anmelden. Nächstes Jahr werden wir ihn dann spätestens auch auf dem Feld sehen. Davon gehe ich stark aus. Nächste Saison, Entschuldigung.
Meinst du nicht, dass er sich jetzt noch 1-2 Monate Chômage gönnt?
Bisschen Urlaub. Auch lustig, für die das nicht wissen. Es musst du jetzt auch bestätigen, aber ich habe mal gehört, dass es eine Zeit lang Chômage ist, Arbeitslosengeld, wenn man so möchte im Französischen. Ja. Und dass das aber so war, dass man, glaube ich, bis zu 100% seines Gehalts noch bekommen hat für 2 Jahre, richtig?
Ja, also ein Jahr, glaube ich, aber vielleicht auch 2, ich bin mir nicht 100% sicher.
Oder waren es 80 oder sowas, das wurde jetzt aber geändert, also jetzt ist es weniger, aber es war eine absurde Regelung, weil es gab dann halt Jungs, die haben zum Ende ihrer Karriere haben die einen 2- oder 3-Jahres-Vertrag unterschrieben, der sehr hoch dotiert war, aber eigentlich haben sie ja einen 5-Jahres-Vertrag unterschrieben, weil sie ganz genau wussten, ich verdiene jetzt eine kleine Summe, 10.000, aber es war sicherlich einiges mehr. Und dann haben sie halt nur 3 Jahre dann da gespielt mit dem Wissen, ja, die nächsten 2 Jahre finde ich aber das Gleiche. Und also eine absurde Regelung, das ist komplett verrückt. Ist auch, aber es haben halt viele gemacht und davon habe ich auch viel gehört, aber das geht jetzt wohl nicht mehr, weil ist dann auch den Verantwortlichen aufgefallen, dass man jetzt vielleicht Rugby-Spieler nicht zu solchen hohen Gehältern im Arbeitslosengeld lassen muss. Also ja, verrückt auf jeden Fall.
Ja, also ist es vor allem, muss man ja auch sagen, dass es dass es den Amateur-Rugby auch sehr durcheinander gebracht hat.
Stimmt.
Weil die Spieler da natürlich auch noch gesagt haben, naja, dann können sie ja weiterspielen. Dann haben sie eben zusätzlich nochmal eine Aufwandsentschädigung von ambitionierteren Amateurvereinen gekriegt, die dann eben Spieler von einem internationalen Niveau gekriegt haben für, naja, eine Wohnung und einen Apfel und ein Ei. Ne? Ja, das war ein schönes System. ja, gibt's leider nicht mehr. Hat seine Vor- und Nachteile. Ich glaube, der, ja, ist ein schönes System, wenn man davon profitiert.
Der gemeine Steuerzahler fragt sich dann aber schon, ob das dann so fair ist. Ne?
Also, ja, ob das der Sinn der Sache ist. Ich wage zu behaupten,
nein, es ist nicht der Sinn der Sache, aber gut.
Chômage, wortwörtlich übersetzt, es heißt auch einfach Heizgeld eigentlich. Also eigentlich nur mal angedacht, dass die Leute über den Winter nicht erfrieren. Ja, das war sicherlich nicht der angedachte Sinn. Nicht in die Chômage muss Jeremy Davidson, der allerdings trotz des erfolgreichen Spiels am Wochenende nicht mehr Cheftrainer in Castres ist, sondern ja jetzt offiziell sportlicher Berater des Präsidenten. Über die Hintergründe können wir nur spekulieren, stand jetzt. Xavier Sadorny wurde auf die Cheftrainerposition befördert. Jeremy Davidson hätte den Verein so oder so am Ende des Jahres verlassen. So viel stand ja schon fest. Und dass Sadorny die Nachfolge antritt, stand auch schon fest. Was meinst du oder was glaubst du, woran es liegen könnte, dass es ja, jetzt ein halbes Jahr vorgezogen wurde?
Ich finde schon, also generell fand ich schon komisch, dass man nicht weiter mit Jeremy gearbeitet hat. Ist, ja, ich fand, er hat keinen schlechten Job in Castres gemacht. Ich meine, sie haben gewonnen. Ich meine, kommen wir eigentlich schon zu Top 14. Sie haben zu Hause gewonnen mit 24-19 gegen Po. Po, eine Mannschaft, die guten Lauf auch jetzt hatte, sich versucht irgendwie wieder zu gewinnen, die gegen Wannhoch gewonnen haben zu Hause. Also mit ordentlich Rückenwind auch nach Castres angereist sind. Aber Castres hat trotzdem gewonnen. Nicht besonders glamourös, nicht mit 50 Punkten, aber sie haben gewonnen. Genauso wie sie Toulouse geschlagen haben zu Hause. Also man kann Jeremy, glaube ich, nicht vorwerfen, dass er eine sportliche Niete gewesen ist. Ja, also das kann man wirklich nicht sagen. Ich glaube, der hat überzeugende Arbeit gemacht auch. Wie gesagt, gerade mit diesem Sieg auch gegen Toulouse. Ihn dann so zu entlassen, jetzt auch nochmal 6 Monate vorher, das ist irgendwie schwer zu beurteilen. Man weiß ja auch nicht, was intern gelaufen ist. In allem Fall ist es natürlich schade, aber ich hoffe und ich bin auch aber überzeugt davon, dass wenn Jeremy, also wenn er weiter in diesem Job als Profitrainer arbeiten möchte, dass er was finden wird in Irland oder in Frankreich. Aber ja, vielleicht schielt er auch auf die Munster-Position und hat sich dann irgendwie geeinigt. Ich weiß es nicht. Aber es ist sicherlich ein bisschen schade, dass es nach nur 18 Monaten so vorbeigeht. Ne?
Ja, ich muss auch sagen, ich war sehr irritiert von der Meldung. Aber wie gesagt, sportlich, klar, besser kann es immer laufen. Aber
besser geht immer natürlich, ja.
Man darf halt auch nicht vergessen, dass Castres nun mal nicht der größte Verein der Liga sind. Und ja, klar, 5 Punkte hinter den Playoff-Plätzen, aber ich weiß ehrlich gesagt nicht, inwiefern ein Verein wie Castres wirklich immer die Playoff-Plätze anvisieren kann. Dazu die eigentlich positiven Meldungen, dass man so viele Zuschauer im Stadion hat wie noch nie. Gut, das Stadion ist auch größer als je zuvor, aber das ist eine andere Geschichte. Immer noch klein, aber größer als je zuvor. Mit einer Auslastung von fast 97% diese Saison. Die höchste aller Zeiten. Eigentlich könnte man sagen, es läuft in Castres, aber gut, sei es drum.
Ich glaube, es ist halt ein Geschäft einfach und da werden halt Business-Entscheidungen getroffen und ja, wie man die halt eben bewertet, bleibt jedem selbst überlassen. Aber die Entscheidung ist getroffen und man wird sehen, inwieweit das die sportlichen Ergebnisse verändert.
Ja. Du hast gerade schon angesprochen, wir sind in der Top 14 angekommen. Sie haben gewonnen, 24-19 gegen Po. Enges Ergebnis, auch enger als nötig gewesen wäre, aber nichtsdestotrotz ein an sich solider Erfolg.
Ja, Pol ist ja auch nicht niemand, ne? Also es ist ja jetzt auch keine irgendwie so eine Truppe, die da irgendwie mal anreist und immer versucht, so ein bisschen Rugby zu spielen. Das ist ja auch ein Team mit Ambitionen, ne? Die irgendwie nicht den perfekten Saisonstart erwischt haben und jetzt wieder so ein bisschen ins Fahrwasser kommen. Auch, auch neue Spieler jetzt haben oder die Leute, die jetzt mehr spielen. Du hast jetzt einen Aaron Grandidier, der sich ja zumindest hoffentlich auf der Ecke festspielt, der auch wieder einen super Versuch gelegt hat gegen Castre, etc., etc., etc. Das heißt also, die Top-Guard-Tors, wie schon einige vor mir gesagt haben, das ist der Dschungel, ja. Das ist Krieg jedes Wochenende. Dementsprechend ist da jeder Punkt hart verdient und ja, sportlich denke ich, Castre absolut mit dem Heimsieg da, ja, das gemacht, was man von ihnen erwartet hat. Das gemacht, was von ihnen erwartet wurde, auch Toulon, wenn man so möchte. Gewinn zu Hause ein bisschen deutlicher als Castres und zwar mit 36 zu 24 gegen Racing, gegen die Männer aus Paris, die angereist sind ohne Kamil Schah, dafür mit ganz viel Ambition. Ja, wollte dieses Unentschieden zu Hause gegen Lyon gut machen, hat, ist mit einer, ja, mit einer guten Truppe auch angereist, den Umständen entsprechend. Es hat nichts gebracht. Bis auf Nolan Legarec eigentlich nicht viel Gegenwehr von Racing. Nolan, der einen unglaublichen Versuch legt nach einer Interception, der auch sonst das Spiel von Racing angetrieben hat, wie, wie sonst eigentlich niemand. Und Toulon mit ja, überragenden Spielzügen, die Bälle immer wieder auf die Außen gebracht und dann, ich glaube, insgesamt 3 Versuche von beiden Wingern gemeinsam. Also verdient auch gewonnen Toulon und ja, damit Racing natürlich in einer Situation, die immer komplizierter wird. Also die Playoff-Plätze sind jetzt schon ja einige Punkte weg. Und ja, viel Ruhe wird das in Paris nicht bringen, diese Auswärtsniederlage.
Nee, es wird weiter rumoren. 10 Punkte sind es übrigens Abstand. Also wirklich nicht wenig. Ja, man du hast gesagt, also außer Le Garec, der aber auch in Fairness, muss man sagen, keinen einfachen Tag hatte mit Baptiste Serrain gegenüber, der ihm das Leben sehr, sehr schwer gemacht hat. Also da nochmal besonders hervorgehoben, was eigentlich seine Leistung, wie gut die war mit so einem Gegenüber, der auch in Topform war. Und das Ergebnis, Racing hat aufgedreht, als das Spiel schon entschieden war. Also das muss man halt auch sagen, dass jetzt nicht so irgendwie, es war knapp Kopf an Kopf und Toulon sind dann irgendwann weggezogen. Nee, Toulon sind weggezogen und haben dann irgendwann aufgehört zu spielen, haben angefangen zu wechseln und zu rotieren. Und dann sind Racing nochmal rangekommen, auf 12 Punkte rangekommen. Von daher, ja, schon eigentlich ein sehr eindeutiges und sehr souveränes Spiel von Toulon.
Woran liegt es für dich, dass Racing es nicht schafft, irgendwie mehr Akzente zu setzen? Ich meine, das ist ja einer der wenigen Vereine, aber nicht der einzige, der seitdem er in der Top 14 ist, sich jedes Jahr für die Top 6 qualifiziert hat.
Ja, es ist, also man kann sicherlich darüber reden, dass sie ja in einem fremden Stadion spielen mussten, aber eigentlich ist das auch nicht so ungewohnt. Owen Farrell hat sich nicht so etabliert, wie man vielleicht erwartet hat. Und Sia Kulisi hat sich nicht so gut eingefügt, wie man es erwartet hat. Gael Ficou hat auch nicht die beste Saison seines Lebens. Und die Sache ist halt auch einfach, dass Racing sehr, sehr viel Tiefe abgegeben haben im Vergleich zu den letzten Jahren. Racing mussten ja um die Gehälter von Owen Farrell und Sia Kulisi und Gael Ficou und Co. alle unter einen Hut zu kriegen, mussten sie ja wirklich die Kadertiefe bluten lassen. Mhm. Und davon haben sie sich, glaube ich, nicht so ganz erholt. Und man merkt jetzt halt, man merkt es dann jetzt, Owen Farrell fällt verletzt aus, Kulisi ist weg, Ficou hat nicht unbedingt die beste Saison seines Lebens. Und wenn die drei Leistungsträger wegfallen, dann kannst du das eben nicht mehr auffangen. Und meine, jetzt bist du in der Position, dass du jetzt guckst, ein Tristan Tedder zum Beispiel für dieses Wochenende, der jetzt das erste Mal in seiner Karriere auf der 13 spielt, ja, eigentlich gelernter Zehner.
Zu einem Zeitpunkt 3 Verbinder auf dem Feld gehabt, Racing, ne?
Ja. Und man merkt einfach, dass da wirklich die, also aus meiner Perspektive fehlt einfach wirklich die Kadertiefe. Und da hat man sich, glaube ich, einfach ein bisschen verkalkuliert, wie gut man wie verletzungsfrei und wie gut man durch die Saisons kommt.
Ja, fairer Punkt sicherlich. Man wird sehen, was in Zukunft ja, passiert mit Racing. Wir bleiben gespannt. Ich glaube, da ist das letzte Wort auch noch nicht gesagt. Wenn wir bei letztes Wort sind und bei letzten, dann kommt man ja zwangsläufig an Lyon, Perpignan nicht vorbei. Die beiden Teams, die so ein bisschen, zumindest noch letzte Woche, diesen 12. Platz unter sich ausgemacht haben, also diesen Platz vor der Relegation, ja, das sichere Ufer der Top 14. Man hat in Lyon zu Hause gespielt und Lyon hat auch zu Hause gewonnen mit 17-12. Beeindruckender Sieg, nicht weil es ein rugby-technisches Feuerwerk war, beeindruckend deshalb, weil Lyon endlich wieder konstant punktet. Auswärts 2 Punkte in Racing, jetzt 4 Punkte zu Hause. Also da geht man große Schritte auf Klassenerhalt zu und wenn man die Dynamik beibehält, vielleicht auch irgendwie mehr. Also dieser Trainerwechsel hat sich Stand heute ausgezahlt, Marc, oder?
Ja, zumal Perpignan kann auswärts spielen. Glaubt man immer nicht, aber Perpignan kann auswärts spielen. Perpignan sind eins der best supporteten Teams auswärts. Also auch für diese was 900 Kilometer pro Strecke waren jetzt wieder 600 Auswärtsfans dabei. Und das klingt jetzt erstmal nicht viel, aber wir haben schon immer mal wieder angesprochen, Frankreich ist kein Auswärtsfahrerland. Und dass da 600 Katalanen diese 1800 Kilometer zurückliegen, bei den Temperaturen ist nicht ohne. Und Perpignan kann darauf zählen, dass sie auswärts gut supportet werden. Und sie wissen auch, dass das ein Spiel ist, in dem sie punkten mussten. Daher, die haben gekämpft und die haben gut gespielt. Oder, naja, gut ist mal relativ. Aber sie haben alles reingeworfen, sagen wir es mal so rum. Und am Ende auch einen Defensivbonus mitgenommen, der durchaus verdient ist. Aber ja, Lyon, wie dritte Spiel in Folge ohne Niederlage. Jetzt kommen erstmal europäische Spiele. Wer weiß, wie viel sie da investieren. Ob die nicht vielleicht auch zu einem schlechten Zeitpunkt kommen. Oder genau zum richtigen Zeitpunkt, weil sie sich entweder holen können oder eben die positive Dynamik beibehalten können. Weil Challenge Cup, ja, bis jetzt absolute richtige Entscheidung, den Trainer zu wechseln. Sagt man ja auch nicht häufig.
Sagt man auch nicht häufig. Vielleicht der Trainerwechsel auch die richtige Entscheidung, wenn man zum anderen Pariser Hauptstadtclub, aber gut, dem einzigen, ja, eigentlichen Hauptstadtclub, und zwar Stade Français schaut, die sich ja, das muss man fairerweise so sagen, ihren Ambitionen und auch den Ergebnissen aus dem letzten Jahr einfach bis Stand heute nicht gerecht werden konnten. 13. Platz, 23 Punkte. Zum Glück gibt es noch Wann, weil die haben nämlich nur 16. Ja. Dementsprechend ja, nicht mal in irgendwie Reichweite und Stade Français kann sich auch noch auf diesem 13. Platz sicherlich noch ein bisschen entspannen, aber es ist natürlich schon bemerkenswert, dass man nach so einer tollen und einer Saison, die man im Halbfinale beendet hat letztes Jahr, sich jetzt auf dem 13. Platz wiederfindet. Und das hat man auch wieder dieses Wochenende gesehen, sie verlieren zu Hause gegen Bordeaux eine tolle Mannschaft, klar, aber du verlierst 19-46. Das sind fast 50 Punkte und das hat man auch nach dem Spiel gesehen. Leo Barré, der hat das gar nicht gut verdaut. Und das ist schon, ja, also ich find's krass, auch deshalb, weil viele Spieler, die sie vor einem Jahr rekrutiert haben, jetzt gar nicht mehr da sind. Hilf mir bitte, wie heißt nochmal der Center, der aus La Rochelle gekommen ist und jetzt nach Wann verliehen wurde?
Das ist eine gute Frage.
Boudet oder sowas? Wie immer, sind wir top vorbereitet, ihr merkt es schon. Auf jeden Fall drei Spieler, die sie geholt haben aus dem letzten Jahr, jetzt wieder verliehen. Einer nach Wann, einer nach Montauban und ein anderer nach Nizza. Das heißt also, du hast die Spieler eingekauft und sie haben es irgendwie nicht gebracht. Du hast einen Raphael Storti geholt, der letzten Saison in der Pro D2 alles im Grund und Boden gerannt hat, der nicht spielt oder nur zwei Spiele gemacht hat. Ja, das ist auf den ersten Blick etwas komisch. Man muss natürlich immer dazu sagen, man ist nicht im Inneren, man weiß nicht, was vorfällt oder wie die Kabine lebt, aber das sind natürlich so Sachen, die man von außen sieht und irgendwie auch bewertet und möglicherweise auch zu diesen Ergebnissen führen, weil du kannst zu Hause verlieren, ja, sicherlich, aber so deutlich, das ist schon überraschend. Und das ist, tut auch, glaube ich, allen Supportern dieses Teams richtig weh.
Ja, also es ist schon, ich meine, wir haben, es ist in Paris immer so, Paris hat immer, was sie teilweise zu Hause für Niederlagen kassieren, ist schon echt, ich will nicht schändlich sagen, aber für so ein Team mit dem Kader darfst du nicht zu Hause gegen Bordeaux so verlieren. Und ich verstehe das Management auch nicht, weil ja, du hast es gerade gesagt, von all den Spielern, die sie geholt haben, und sie haben einige sehr, sehr gute Spieler geholt, hat keiner eingeschlagen. Storti hat was zwei Spiele gemacht, Joe Jonas, der ja auch mit viel Vorschusslorbeeren gekommen ist, reißt eigentlich fast gar nichts. Louis Carbonell ist als Spielmacher blass. Man hat wirklich viel erwartet. Ne? Aber ich meine auch Louis Fossons-Bourdet, sicherlich Jugendspieler, hat letzte Saison was 20 Spiele von Montpellier gemacht. Aber auch da sieht man nichts von dem Potenzial, das letzte Saison noch irgendwie da war. Ne? Zach Henry, Louis Carbonell, haben wir gerade schon gesagt, es ist irgendwo in fast allen Positionen von alles, was sie geholt haben, ist irgendwie ja, fehlgeschlagen und ich weiß nicht, auch warum.
Zum Beispiel einen Hakler aus der dritten Liga geholt, aus Carcassonne, Luca Petrashvili. Sie haben einige geholt, die einfach nicht das Vertrauen bekommen. Man fragt sich, warum, auch ja, angesichts natürlich der Ergebnisse. Ne?
Ja. Samuel Ezela hatte, gut, kann man drüber streiten, ne, hatte eine fantastische Saison in Pau oder zwei, nachdem er in Clermont nicht, also wenn auch nicht selbst verschuldet, aber nicht unbedingt die beste Zeit hatte. Hat aber jetzt die letzten beiden Jahre ja fantastisch gespielt in Pau. Und jetzt in Paris wieder. Ja, ist zwei Spiele gemacht, eins gestartet. Elf Spiele gemacht, Entschuldigung.
Er war nur eine Saison in Pau, ne? Also, weil ich bin jetzt bei euch. Ja. Wir machen jetzt hier mal die Recherche. 2022/23 12 Spiele gemacht für Clermont, nachdem er 2021/22 nur 3 und 2021 nur ein einziges gemacht hat. Dann nach Pau hat er 20 Spiele gemacht, über 1300, ja, knapp 1300 Minuten gespielt. Und ist jetzt, ja.
Neun Versuche.
Ja. Wie viel hat er gemacht?
Neun.
Neun Versuche gelegt, also sicherlich gibt es Schlechteres. Und ist jetzt, jetzt in Paris, wo er nach 14 Spielen noch keinen einzigen gelegt hat, wenn ich das hier richtig sehe.
Ja, dafür aber zwei gelbe Karten gekriegt. Seinen ersten in der Karriere übrigens. Spricht irgendwie auch wieder so ein bisschen für das Disziplinproblem, das Paris einfach hat dieses Jahr. Kommt er so viele Jahre ohne gelbe Karten aus und kaum ist er in Paris, zack, gleich zwei. Also es ist, in Paris läuft viel schief und ich glaube, es geht halt auch über das Sportliche hinaus. Und das ist wie in Montpellier, dass du dich dann schon fragst, ob das Jahr, in dem sie Erfolg hatten, nicht einfach der Ausreißer ist und das, was wir aktuell sehen, die Norm.
Ja, es ist halt immer schwer zu beurteilen. Ich bin halt auch nicht so der Freund davon. Das Ding ist, in Frankreich ist immer alles super oder es ist ganz schlecht, so von meinem Gefühl her. Es ist halt relativ schwer, so eine Balance zu finden, gefühlsmäßig hier.
Ja.
Auch an Fans und Supportern. Es ist immer, entweder dieses Jahr werden wir Meister oder wir sind eigentlich schon in der Produktion, so gefühlt, überspitzt gesagt. Ne? Aber ich sage es ganz häufig, du bist nie so schlecht, du bist nie so gut, wie irgendjemand sagte. Deswegen muss man sicherlich auch unsere Äußerungen immer so ein bisschen einordnen. Ich glaube, Paris ist in den letzten Saisons richtig viel Gutes passiert. Du hast ein Stadion, was voll ist. Du schaffst es, Leute ins Stadion zu holen, für die Rugby eigentlich in einer Stadt wie Paris nicht wirklich interessant ist. Studenten kommen rein, du hast viele Angebote, Food Court, Party, bla bla bla, Spinke, alles, was das Herz begehrt, hast du. Das Stadion ist voll. Aber das Sportliche kommt einfach nicht hinterher, obwohl man ja massiv investiert hat, auch in Infrastruktur. Man hat das alte Trainingszentrum von Paris Saint-Germain übernommen. Paris Saint-Germain, großer ja, weltbekannter Fußballclub mit natürlich in einer Infrastruktur, mit Trainingszentren, von denen die meisten Top 14 Teams nur träumen können. Das heißt, ja, du bist eigentlich infrastrukturell, Trainingszentrum, aber auch alles, was Fan Experience im Stadion angeht, bist du super aufgestellt. Und was jetzt noch fehlt, ist eigentlich dieses, ja, dieser sportliche Erfolg, dieser Hunger und dieser Wille, dieses Stade Jean Bon zu verteidigen. Und das war eigentlich, also ich habe immer gerne in Paris gespielt, ich habe den Verein trotzdem verlassen, aber es war immer eine super Zeit, weil es auch ein toller Club ist. Ne? Ich spiele zwar nicht mehr für die, aber es ist einfach ein toller Club mit viel Historie. Und es ist halt schade zu sehen, dass sie sich aktuell so schwer tun.
Ja. Mein Vertrauen, dass es besser wird, ist auch relativ gering. Oder ich sehe zumindest nicht wie.
Zumal, wenn ich mich nicht recht entsinne, das kannst du mal, vielleicht nochmal googeln. Sie müssen ja nächste Woche auch in Wann ran. Und das, um dann vielleicht auch mal zu Wann zu kommen, das wird, glaube ich, das Duell Paris-Wann. Wenn Wann das gewinnt, also wenn man dann 4 Punkte holt, dann sind es nur noch 3 hinter Stade Français. Und wenn das passiert, dann haben wir nochmal ein richtiges Abstiegsrennen.
Also nicht nächstes Wochenende, aber am nächsten Spieltag.
Nächster Spieltag, ja, genau.
Ja. 25. Januar dann.
Das ist ein 8-Punkte-Spiel. Also bei...
ja.
Also, ja, jetzt wieder wenn ein Euro ins Phrasenschwein, ne? Aber wenn das schief geht für Paris, dann ist, also, dann wittert Wann wieder Blut.
Geht halt in beide Richtungen, ne? Wenn Wann verliert, dann sind sie abgestiegen eigentlich.
Macht die Schotten dicht, ne Männer.
Aber wenn sie gewinnen, naja, ne, dann... Also ich meine, es ist jetzt, ist immer gemein, das zu sagen, aber ich glaube, allein aus, aus spannungstechnischer Sicht würden wir uns das vielleicht alle wünschen. Wir sind wieder an dem Punkt, wo wir auch letzte Woche waren. Ich wünsche mir Stade Francais nicht in der Relegation, einfach weil ich nicht sehe, in welchem Universum sie die Relegation verlieren sollen. Stade Francais in der Pro D2 ist nur, ich weiß, ist fast 20 Jahre, 30 Jahre her, aber es ist trotzdem nur schwer vorstellbar. Ich glaube nicht, dass sie ein Relegationsspiel verlieren, von daher ja, ein bisschen zwiegespalten, ne? Aber rein für die Spannung in dieser Saison würde ich mir schon wünschen, dass Wanda vielleicht nochmal ein paar Punkte gut machen kann.
Ja, wir halten auf jeden Fall auf dem Laufenden, wenn wir schon bei Wann sind. Dann kommen wir mal zu Wann Clermont und einer außergewöhnlichen Reise. Wie gesagt, ich war nicht von der Partie, aber die Jungs sind hier planmäßig abgehoben, ja, mit ein bisschen Verspätung, so wie immer, mit diesen kleinen Privatfliegermaschinen, wie man sie so auch kennt. Jetzt ist es bei uns aber nicht so, dass wir wie die NBA-Stars hier in den Top-Maschinen fliegen mit, was weiß ich, wie riesigen Massagesesseln, sondern wir sind ein Team. Ich glaube, wir schauen trotzdem, es ist natürlich jetzt ein bisschen komisch, wenn man das sagt, aber Privatflieger ist nicht gleich Privatflieger. Ne? Also wir fliegen dann vielleicht auch mit einer Maschine, die schon etwas älter ist, ja, wo man die wo man den Propeller hört, wo man sich denkt, ey, was ist denn hier los? Heben also mit so einer Maschine ab. Und man soll planmäßig nach Wann fliegen, ja, möchte so 16:30 da sein. Und man gerät in ein Unwetter. Ja, was macht man dann? Ne? Also, das hat man ein bisschen antizipiert, deswegen ist man auch ein bisschen später abgehoben. Man hat schon mal ein bisschen mehr getankt. Ja, immer kein gutes Zeichen. Man fliegt also los, möchte Wann erreichen. Ja, man kommt an, es ist alles, ich kenne es nur aus Erzählungen, ich bin, wie gesagt, nicht selbst dabei. Es ist alles dunkel, es ist schwarz, es gewittert, es donnert. Man möchte trotzdem versuchen zu landen, dieses kleine Schiff, dieses kleinen Privatflieger. Keine Chance, er hat 2 Versuche unternommen, aber ja, der Albatros will nicht landen. Was macht man also? Es ist lustig, aber für die Jungs in der Situation war es natürlich überhaupt nicht lustig. Ne? Also gerade diese kleinen Maschinen bei Unwetter gibt angenehmere Dinge. Was macht man also? Man muss gucken, ja, wer nimmt mich denn jetzt auf? Wir sind jetzt hier irgendwo in der Bretagne im Unwetter und kriegen dieses kleine Ding nicht runter. Und dann hat man alles Mögliche sie herum angefragt, was weiß ich, und was da sonst noch so ist, und es ging nirgendwo. Weshalb man dann schlussendlich in der Normandie gelandet ist, in Cannes, an so einem kleinen gespenstischen, ja, Flughafen, wie die meisten von euch hoffentlich das noch nie gesehen haben. Ja, das sind diese kleinen Privatflieger-Flughäfen, wie auch in La Rochelle, da ist nichts, da stehen 3-4 Container, das soll ein Terminal darstellen, und da landet man dann. Da sind dann gelandet, wer jetzt Google Maps aufmacht, kann ja mal gucken, wo die Normandie ist, und wo Wann liegt. Da wird einem auffallen, ui, da muss man aber nochmal 3,5 Stunden fahren mit dem Auto. Dementsprechend sind sie dann da gelandet und mussten nochmal mit dem Bus sicherlich nochmal 4-5 Stunden da runter dackeln, weil in der Bretagne es ja auch keine Autobahn gibt. Ja? Das ist die einzige Region Frankreichs, wo man keine Maut bezahlen muss, weil es keine Autobahn gibt. Dementsprechend statt 16:30 erst um 22:30 Uhr im Hotel Man hat sich nur mit einem Tankstellenessen kräftigen können, wenn man keine Wahl hatte. Aber trotz dieser Anreise hat es gereicht, um in Wann zu gewinnen. 19:20, der den Fehler von überletzter Woche auszumerzen, wieder 4 Punkte zu gewinnen und damit wieder auf dem 4. Platz zu stehen. Und 19:20, ein enges Spiel, was man hätte sicherlich auch gewinnen können, hätten sie möglicherweise einfach mehr Punkte genommen und unsere Undiszipliniertheit ausgenutzt. Aber gut, ich beschwere mich nicht und ich denke, der Sieg geht auch, mit dem Blick auf den Spielverlauf, geht auch in Ordnung.
Ja, also erstmal wilde Anreise. Kenne ich tatsächlich nur, weil es ja der Fußballverein gehört, ja Kylian Mbappé. Oder auch denkst, also wild, dass Mitte-20-Jährige jetzt ihre eigenen Fußballclubs haben, aber gut, stehen in der Ligue 2 gar nicht so gut da. Die Anfangseuphorie war schnell verflogen, sei es drum. Ich meine, es ist so ein Spiel, wo man Anfang der Saison gesagt hätte, es ist ein typisches Lehrgeldspiel für Wann. Ne, erste Erstligasaison, die meisten haben das noch nicht auf diesem Niveau erlebt. So ein typisches Lehrgeldspiel, wo du sagst, okay, da lernt man was draus und wenn sie da jetzt ein, zwei Dinge in Zukunft anders machen, dann können die das Spiel auch gewinnen. Sie hätten das Spiel auch so gewinnen können, ne? Haben sie offensichtlich nicht, aber...
Hätte Fahrradkette, ne?
Ja, aber es ist halt ein bisschen spät in der Saison zu sagen, ja, aber wenigstens lernen sie was draus. Ja, tun sie, absteigen werden sie trotzdem. Es sei denn, sie gewinnen gegen Paris. Aber ist halt ein bisschen... Wir sind halt zu spät in der Saison, um zu sagen, okay, wir können das Positive aus dieser Niederlage ziehen. Wenn wir was Positives aus dieser Niederlage ziehen wollen, dann, dass Eric Marx gestartet hat, 46 Minuten gespielt. Aus unserer Perspektive sehr positiv. Bringt Wann halt nichts.
Das Clermont gewonnen hat auch sehr positiv. Bringt Wann auch nichts.
Nee. Im Gegenteil. Ne? Aber hält's.
Ich will nur mal zurückkommen. Wer glaubst du denn, macht es denn? Du sagst, Wann gewinnt gegen Stade Français zu Hause? Das machen sie, sagst du?
Ja. Okay. Einfach, weil ich meine, das Hinspiel haben sie schon nur sehr knapp verloren. Das Hinspiel war schon sehr, sehr eng. Und die werden, ich glaube nicht, dass sie. Also es sei denn, sie machen dieses typische Franzosen-Ding und sind für dieses Spiel so motiviert, dass sie in der ersten Viertelstunde direkt mal 2 rote Karten kriegen. Aber in dieser Saison ist das eigentlich mehr so ein Paris-Ding.
Fairer Punkt. Dann gehe ich mit dir mit. Dann einigen wir uns darauf. Und für alle, die gern Rugby schauen, die gern Abstiegskampf verliebt sind, Kalender raus und das Spiel vormerken auf jeden Fall.
Ja.
Ein Spiel, was sicherlich auch denkwürdig war, bevor wir, also machen wir erstmal die undenkwürdigen Spiele noch. Montpellier 42-10 gegen Bayonne gewonnen. So gut, so unüberraschend, uninteressantes Spiel. Einmal Straße und Rugby. Marc, hast du noch was dazu zu fügen? Oder? Kommen wir zum Aufreger des Wochenendes.
Ja.
Kommen wir
Kommen
wir zum Aufreger des Wochenendes. La Rochelle zu Hause, das 100. Spiel in Folge ausverkauft, spielt zum Jubiläum gegen Toulouse. Toulouse kräftig durchrotiert, um das mal so zu sagen. Das Durchschnittsalter war 22. Du hattest reichlich Spieler dabei, die ihr Debüt gegeben haben in der Top 14. Ja. Und man ist eigentlich davon ausgegangen, das wird also eine sichere Nummer für die Männer in Gelb und man feiert eben dieses Jubiläum und und da hatten aber die Leute auf Toulouse was dagegen, haben lange gegengehalten. 19:19 war sicherlich ist nicht das beste Rugby-Spiel aller Zeiten, aber durchaus sehr spannend. Man hat dann trotzdem noch seitens La Rochelle den Sieg geholt in der letzten Minute sozusagen mit dem Gong, mit dem Ertönen der Sirene nochmal 3 Punkte holen können und dann das Spiel auch festmachen können. Aber also viel enger als erwartet, viel spannender als erwartet. Und wenn wir jetzt über Aufreger reden, dann über die Aktion von Tolulatu, der den einen Ruck ausgeklärt hat und dabei das Knie vom Neuner erwischt hat, richtig?
Marc. Ja, also ich glaube, eine von zwei Aufregersituationen, aber ja, die gehört definitiv dazu, so eine Situation, die eigentlich Anfang der Saison in der letzten Saison eine rote Karte gewesen wäre. Da hat man ja eigentlich sich mal drauf verschrieben, dass man diese Art von Cleanout sehr ja, unterbinden möchte eigentlich. Ja, eine von mehreren Aktionen. Es gab noch die andere Situation, wo... Oh, jetzt habe ich seinen Namen nicht aufgeschrieben und mir natürlich auch nicht gemerkt. Ein Spieler K.O. gegangen ist. Nach einer Schulter gegen den Kopf. Ja. Kann mich aber leider nicht mehr erinnern, wer es war. Das ist natürlich schade.
Es war der junge Neuner und das hat Vereidigen und deshalb die große Aufregung und der Skandal des Wochenendes Anton Dupont dazu veranlasst, auf Facebook, auf Instagram zu schreiben, tolles Spiel von den Jungs, also von den jungen Spielern, aber über das Beschützen der Spieler müssen wir nochmal reden. Ja. Und wenn natürlich Anton Dupont sowas sagt, dann kann man bis 13, bis das alle Rugby-Medien übernommen haben und die Debatte entfacht ist.
Ich möchte an der Stelle einfach nochmal kurz einhaken, weil ich glaube, wie gesagt, 22-19, Last-Minute-Penalty-Sieg von La Rochelle, Antoine Astoy, der irgendwie aus 40 Metern von der Seitenlinie diesen Penalty macht zum Sieg, und du könntest unter normalen Umständen sagen, ja, cool, schön gemacht und kühlen Kopf bewiesen und gewonnen, aber du hast gerade schon gesagt, Durchschnittsalter 22, irgendwas, und das wird der Sache nicht mal gerecht. Cyril Bay war der älteste Spieler für Toulouse auf dem Feld. 31, klar, ne? Aber hat jetzt wie viele Monate nicht gespielt? Kam das erste Spiel nach Verletzungspause. Der zweitälteste Spieler in Toulouse, Nelson EP mit 23. Der zweitälteste Spieler auf dem Feld. Ne? Und wir reden, wie gesagt, also es war ein sehr, sehr, sehr junges Team von Toulouse, die, ja, natürlich, es ist Jugend von Toulouse, aber das war eine D15. Und La Rochelle, die einen Meisterschaftsanspruch haben, dürfen nicht fast gegen die Espoirs von Toulouse verlieren. Und es ist jetzt auch nicht mal so, dass zwischenzeitlich war eigentlich im Live-Tweet davon die Rede, dass wenn La Rochelle das Spiel gewinnt, dass was war der Tweet, wenn Toulouse dieses Spiel nicht gewinnt, dann ist das der Diebstahl des Jahrhunderts. Ein Journalist von L'Equipe, der das geschrieben hat. Ron O'Gara, der sich nach der Partie hingestellt und gesagt hat, wir müssen definitiv einige Dinge verändern, und fragen Sie mich nicht welche, wenn ich es wüsste, hätte ich das schon längst gemacht.
Ich finde das aber erfrischend ehrlich irgendwie. Das hat
was. Ja, ist fair.
Besser als diese Phrasen immer am Ende rauszudonnern.
Bin ich absolut dabei, aber dass er die Antworten nicht hat, das wissen wir seit Monaten. Irgendwo. Ne? Nee, ich finde es absolut fair und es ist schön, dass er ehrlich ist, und ich mache ihm daraus, drehe ihm doch keinen Strick draus. Aber ja, es
zumal es also wirft schon Fragen auf. Ich glaube, über 26 Vorwürfe im gesamten Spiel. Das war jetzt auch nicht irgendwie, dass es so ein mega, irgendwie Megaspiel war, ne? Also dass irgendwie da galaktisches Rugby gezaubert wurde. Ne?
Das nicht, aber unter normalen Umständen hätte eine Mannschaft mit dem Kaliber von La Rochelle, mit den Spielern, die sie auf dem Feld haben, das Spiel mit mindestens 30 Punkten Vorsprung gewinnen müssen.
Hätte zumindest niemanden gewundert, wenn es dazu gekommen wäre, ja, das stimmt.
Von daher ist es schon, dass du sagen musst, also 3 Punkte Unterschied und glücklich. Naja, glücklich kannst du jetzt drüber reden, wie glücklich es ist. Und Jonas Toll ist ein sehr zuverlässiger Kicker, aber trotzdem.
Ne, auch ein also, guter Kick, muss man sagen, ne? Von außen da aus 40 Metern, das Ding da reinzuknallen, ne?
War absolut kein einfacher Kick. Ja, und wie gesagt, da großen Respekt an Antoine Astoy, dass er da den kühlen Kopf bewahrt und diesen Kick macht. Aber es darf halt gar nicht erst darauf ankommen, dass er den macht. Und da muss man halt einfach sagen, also ist halt natürlich, wie gesagt, das. Der Nachwuchs von Toulouse ist sehr, sehr gut. Regelmäßig Meister in den Jugendkategorien. Vor ein paar Jahren haben sie ja fast den Clean Sweep gemacht in allen Altersklassen, von den Minis bis erstes Team. Ich glaube, da haben hat nur die U16 oder so gefehlt. Die haben im Finale gegen Castres verloren. Aber
trotzdem. Ne?
Wenn wir schon bei Toulouse sind, hast du das mitbekommen? Ich habe gesehen, bei Rugby Germany, der Verband aus Baden-Württemberg hat wohl eine Zusammenarbeit mit Toulouse unterschrieben, und zwar, wenn es darum geht, Trainer und Spieler zu fördern. Und es wird wohl ein Sommercamp auch jetzt geben. Und vor allen Dingen, ja, wird Toulouse sich engagieren, was heißt engagieren oder in welcher Form, konnte man nicht genau herauslesen, aber sie werden Trainer entwickeln und ja, natürlich, wenn da jetzt die Supertalente sind, sie auch in die Akademie aufnehmen. Fand ich irgendwie super News, so irgendwie vom Gefühl. Also hast du es mitbekommen oder?
Habe ich mitbekommen. Ja, ich bin immer so ein bisschen zwiegespannt. Natürlich ist alles, was Rugby-Entwicklung angeht, bei uns eine tolle Sache. Ich würde mich erstmal noch ein bisschen damit zurücknehmen, die Bedeutung wirklich hoch zu diskutieren, weil Toulouse macht es schon sehr, sehr regelmäßig, dass sie Trainer dazu einladen, ihre Trainingsphilosophie kennenzulernen und tatsächlich zu lernen. Gibt es einige sehr, sehr spannende Artikel dazu, die in den letzten Jahren noch rausgekommen sind, auch zu der Trainingsphilosophie, die sie haben, die schon sehr einzigartig ist. Und ja, klar, ich bin mir sicher, dass...
Also, vielleicht, wenn man es ein bisschen konkreter macht. Konkret, also ich habe jetzt hier die Pressemitteilung mal geöffnet. Konkret wurde vereinbart, dass die Akademie beim RBW-Sommercamp vom 8. bis zum 13. September 2025 Ausbilder und Trainer nach Heidelberg entsendet. Und das eben für Spieler in den Altersklassen U10, U12 und U14. Warum ich das so super finde, ist aus dem einfachen Grund, dass wenn ihr einfach gut seid, wenn jetzt die jüngeren Leute zuhören, wenn ihr einfach diesen Traum auch habt, euch zu zeigen und ihr das körperliche Potenzial mitbringt und ihr euch da gut präsentiert, dann habt ihr eine reale Chance. Und so weit waren wir im deutschen Rugby noch nie. Also für mich gab es diese Chance nicht. Und ihr habt jetzt die Chance, einfach Leuten zu zeigen, dass ihr es halt drauf habt. Und das ist halt eine Perspektive, die viel, viel, viel zu spät jetzt gibt. Aber es ist halt eine Perspektive außerhalb des Siebener-Programms für deutsche Rugby-Spieler. Und das ist längst überflüssig, aber irgendwie super, oder? Also vielleicht bin ich auch zu sehr happy, aber keine Ahnung.
Es sind positive Nachrichten. Und ja, ich stimme dir zu, viel zu spät. Wie gesagt, positive Nachrichten. Ich glaube, man tut sich nur keinen Gefallen, wenn man da zu viel jetzt schon reinliest. Ja, wie gesagt, okay. Für junge Spieler ist fantastisch, jede Gelegenheit, sich zu zeigen, ist super. Für Toulouse ist es super, sie kriegen Scouting-Daten und potenziell günstige Spieler in ein paar Jahren, die auch noch dankbar dafür sind, dass man ihnen diese Scouting-Daten weitergeben darf. Aber es ist halt irgendwo, mein Problem damit ist wieder, dass es ist nichts Systematisches, was der Verband angestoßen hat, sondern es ist wieder eine Einzelleistung von Individuen an einer, ja, sicher Rugby-Hochburg, aber an einem gewissen Ort. Es ist halt nicht vergleichbar zu dem, und wir haben darüber ja mit in unserer Jubiläumsfolge damals geredet, zu dem, was zum Beispiel Niederlande machen, die ja richtig, über Jahre und fast ein Jahrzehnt gezielt Jugendspieler in die Profiligen auf der ganzen Welt gebracht haben. Der erste hat gerade sein Debüt für die All Blacks gegeben, Fabian Holland.
Fairer Punkt, ja.
Und es steckt halt, da sind wir wieder an dem Punkt, wo es bei uns halt irgendwo, was ich dann immer so ein bisschen frustrierend finde, ist, dass vielleicht auch jetzt diese Woche mit Rücktritt von allem drum und dran im Verband, es steckt halt keine Strategie dahinter.
Klär uns mal auf, es ist ein bisschen themenfremd, aber klär mal die Leute auf.
Eigentlich gibt es gar nicht groß aufzutreten. Okay. Präsident und Finanzvorstand und Sportdirektor mit Manuel Wilhelm sind jetzt alle weg. Manuel Wilhelm ja anscheinend jetzt was, ich will nicht lügen, Direktor der der Hockey-Bundesliga,
ja,
was das?
Habe ich gelesen auf LinkedIn, ja.
Ja, wie gesagt, Präsident weg, Sportdirektor weg, Finanzvorstand bin ich mir auch nicht ganz sicher. Ich habe irgendwie im Kopf, ich meine gelesen zu haben, dass er weg ist, aber hundertprozentig sicher bin ich mir nicht. Vielleicht ist, es ist ja auch immer die Chance, dass jetzt wirklich jemand kommt, der einen Plan hat und einen Plan aufstellt und Struktur reinbringt und da klar vorangeht. Aber es kann halt auch wieder heißen, es dauert 2 Jahre, bis irgendwie eine Strategie aufgestellt wird, die den deutschen Rugby voranbringt. Vielleicht tue ich hier allen Unrecht. Möglich. Das ist meine persönliche Wahrnehmung in jedem Fall.
Ja, wir gucken drauf, wir berichten euch. Ist sicherlich erwähnenswert mit dem Blick auch auf den französischen Rugby, weil ich denke immer, wenn das Toulouse macht, warum machen das nicht andere Vereine auch? Geht nach Deutschland, geht nach Portugal, geht nach Spanien, geht nach Italien, geht nach Rumänien, geht nach Bulgarien, geht nach Georgien und holt euch die Top-Talente und macht dieses, ja, einfach diesen Sport nochmal größer, holt sie frühzeitig in eure Akademien, macht sie zu GIF-Spielern und dann versucht euch Märkte außerhalb Frankreichs zu erschließen.
Ja, auch eine Sache, die ich nach wie vor nicht verstehe, weshalb es der European Rugby Champions Cup nicht macht.
Ja.
Aber
ja, dass man einfach so
anderes Thema
macht, wie das die, also kann über eine American Football viel sagen, was man denen aber nicht vorwerfen kann, ist, dass sie kein Interesse daran hätten, ihren Sport international zu machen. Das heißt zwar American Football, aber die haben diese NFL Academy, die haben International Combines, die haben extra Plätze für internationale Spieler. Ja, es gibt ja diese Panther und das sind fast in jedem Team jetzt irgendwelche Australier, die eigentlich aus ganz anderen Sportarten kommen, wie aus dem Rugby oder Australian Football etc. etc. Da muss, ja, wie du schon sagst, da könnte auch Rugby Europe eine größere Rolle spielen, dass man einfach das ganze Talent bündelt und dann den Profiteam schon vorgefertigt sozusagen mit richtigen Scouting-Dateien vorgibt, sagt man, sagt, was braucht ihr, hier sind alle unsere zweiten Reihen, das sind deren Werte, Benchpress, so groß sind die, so schwer sind die etc. etc. Wen wollt ihr haben? Ja, wahrscheinlich einfach zu einfach, um das umzusetzen.
Ja, ich denke, auf der anderen Seite ist halt auch für mich einfach wirklich dieses, du hast die südafrikanischen Teams dabei im Champions Cup, schön und gut, aber du kannst in Frankreich nur so weit wachsen, du kannst in England nur so weit wachsen. Hm. Ne? Wo du noch wachsen kannst und wo sehr viel Wachstumspotenzial ist, Deutschland, Niederlande, Spanien, Portugal, Italien.
Georgien.
Warum? Ja, meine Georgien ist halt so ein zweischneidiges Schwert, weil ja, rugby-technisch sehr relevant, aber am Ende ein Land mit was zwischen zweieinhalb und 4 Millionen Einwohnern ist jetzt halt auch nicht, ne, kein gigantischer Markt, ne? Genauso viele Rugby-Fans wie in England wahrscheinlich, aber ne, das ist so ein, aber wie gesagt, du hast in so vielen Ländern hast du so ein Wachstumspotenzial und man versteift sich darauf, Rugby in den Ländern populär zu halten, in denen es ohnehin schon populär ist. Und wir reden immer wieder darum, das ist ein generelles Rugby-Problem, kein europäisches Rugby-Problem. Ich verstehe es nicht, warum man nicht guckt, warum man nicht Spiele nochmal irgendwie außerhalb.
Ich gebe dir recht, Marc, wenn ich eines Tages Rugby Europe Präsident bin, dann werde ich mich dem Problem annehmen.
Bis dahin, ne, Kassel ist relativ zentral in Deutschland. Vielleicht sieht man ja das ein oder andere Gesicht im, was ist das, Aue-Stadion oder keine Ahnung, was ist die Richtung. Ich weiß selber tatsächlich noch nicht, ob ich da bin, weil ich noch nicht ganz weiß, ob ich das Wochenende frei habe oder nicht. Aber wenn ich frei habe, dann sehen wir uns zum Kassler Essen und ja, wird gut.
Ja, guter Abschluss, oder?
Ja.
Ja, ich hoffe, es hat euch gefallen, wieder eine Stunde Rugby von uns auf die Ohren zu bekommen. Hat mir Spaß gemacht. Vielen Dank dafür, dass ihr dabei wart. Und wenn ihr Anregungen, Kritik, vielleicht sogar auch Lob habt, dann könnt ihr uns auf unserem Social Media schreiben oder unter unserer E-Mail-Adresse
info@bleublancrugby.de oder ja eben unter bleublancrugbypod auf Instagram. Versprochen, dass wir da dieses Jahr auch wieder ein bisschen aktiver werden. Aber im Februar, wenn der ganze private Stress, positiver Stress, aber wenn der private Stress durch ist, dazu dann vielleicht Anfang Februar mehr, wie da unsere Strategie ist.
In diesem Sinne, bis dann, oder?
Ja, bis dahin.
Bis dahin. Ciao. Tschüss.
Hallo, ich bin Kim von Salopp, der Podcast, der rockt. Die Bundestagswahl steht an und mit eurer Entscheidung könnt ihr dazu beitragen, dass wir weiterhin in einem Land leben, in dem Vielfalt gefeiert wird. Auch und gerade in der Musik. Ohne demokratische Werte wäre die kreative Freiheit, die wir in Deutschland genießen, in Gefahr. Wir müssen bewusst wählen für eine demokratische Zukunft und gegen Intoleranz und Ausgrenzung. Der Zerfall der Demokratie bedroht nicht nur unsere Gesellschaft, sondern auch die bunte Musikszene, die so viele von uns inspiriert und zusammenbringt. Gib der Demokratie deine Stimme, geh wählen.